2. Kulturwelt.
Unsere weiteren Themen: Leinwandschlacht, Roland Emmerichs Kriegsdrama Midway neu im Kino, Historikergipfel, die Konferenz Lessons and Legacies of the Holocaust in München sowie Musicalpremiere Green Days American Idiot an der Bayerischen Theaterakademie.
Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
In dem Durcheinander von Tragik, Komik und auch Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit, da liegt irgendwie so ein Kern der menschlichen Natur, der mich interessiert.
Und ganz offensichtlich nicht nur ihn. Joachim Meyerhoffs autofiktionale Roman-Tetralogie mit dem Obertitel »Alle Toten fliegen hoch« begeistert ein breites Lesepublikum. Begonnen hatte Meyerhoff, der im Hauptberuf Schauspieler ist, seine Lebenserinnerungsarbeit als Vortragsperformance am Wiener Burgtheater. Sogar zum Berliner Theatertreffen war er damit eingeladen. Dann kamen die Bücher, die Bestseller wurden. Und nun der Bayerische Buchpreis. Sven Recklefs porträtiert den Ehrenpreisträger.
Wenn ich mich betrachte, wenn ich mich ein wenig berühre, dann glaube ich dennoch nicht zu sein. Wer hilft mir, dass ich mich nicht ganz verliere? Was ist hier Wahrheit? Was ist Schein?
Da steht er im herrlich aufgepoppten Barockkostüm und zweifelt angesichts seines Doppelgängers an seiner eigenen Identität. Sosias alias Joachim Meyerhoff mit Federboa auf dem Helm und Kriegerröckchen unterm Wams, sehr groß, sehr orange, sehr ungelenk, sehr komisch. Gerade im Oktober hat der Meister der hochgetunten Komödie Herbert Fritsch Molières Amphitryon als irrwitzigen Running Gag an der Berliner Schaubühne in Szene gesetzt. In der heimlichen Hauptrolle Joachim Meyerhoff, der nach 14 Jahren als Star des Wiener Burgtheaters einen Neuanfang in Berlin probiert und dabei mit der ganzen Wucht seines energetisierten Talents auf herrliche Weise bewusst schlechten Pointen hinterher starrt.
Madame, Amphitryon, mein Herr und euer Gatte, das war ja schon richtig gut.
Natürlich kennt man Joachim Meyerhoff in Berlin schon. Als denjenigen, der als manisch-depressives Bühnenalter-Ego Thomas Melles autobiografischen Roman »Die Welt im Rücken« im letzten Jahr als Ein-Personen-Stück zum Theatertreffen brachte. Und man kennt seine Lebensperformance, die unter dem Titel »Alle Toten fliegen hoch« vor 10 Jahren ebenfalls zum Berliner Theatertreffen geladen war. Dass er aus diesen hochfliegenden Toten inzwischen 4 Romane machte, hat den Schauspieler als Schriftsteller einem Millionenpublikum bekannt gemacht.
Es sind deshalb Romane, weil, und darum geht es ja auch explizit in den Büchern, weil die Fiktion für mich eben ein ganz elementares Element auch des Erinnerns ist. Also ein regelrechtes Werkzeug des Erinnerns. Ich brauche die Möglichkeit, auch Dinge zu erfinden, damit ich mich der Wahrheit stellen kann. Also ich ködere im Grunde das Authentische mit dem Köder der Fiktion.
Den gleichen Köder der Fiktion wirft der inzwischen 52-jährige Joachim Meyerhoff auch als Schauspieler auf der Bühne aus, indem er das Publikum mit seinem manisch-expressiven Spiel fast hypnotisiert, um es so auf den eigentlichen Grund der Dinge zu führen.
Ich habe immer das Gefühl, es ist toll, und auch in den Büchern, wenn es etwas gibt, was schiebt, was zieht, was vorwärts bewegt, dass es einen erzählerischen Werf hat, ja, einen Furor. Und das brauche ich auch in den Rollen, sonst langweile ich mich so schnell. Ja, weil man will doch, und das will man auch in Büchern genauso wie auf einer Bühne, man will doch, dass es ein bisschen mehr ist als der Alltag.
Die Empfindung völliger Haltlosigkeit stellt sich ein. Unter der Haut wird es heiß, der Rücken brennt. Die Stirn ist taub, der Kopf ist leer, aber gleichzeitig übervoll.
Es war faszinierend mit anzusehen, wie Joachim Meyerhoff in Thomas Melles »Die Welt im Rücken« mit seinem Spiel in einen Kopf vordrang, in dem die Dinge nicht in jene Ordnung gezwungen scheinen, die uns üblicherweise Normalität vorgaukelt. Doch Meyerhoff kennt sich in dieser Welt aus, wuchs eher doch in den 1970er Jahren auf dem riesigen Gelände einer Psychiatrie im norddeutschen Schleswig auf, die sein Vater leitete. In seiner Romantetralogie hat der Schauspieler diese Kindheit im Echoraum seiner Fantasie auf fesselnde Weise wieder aufscheinen lassen, ebenso wie sein Jahr als Jugendlicher im fremden Amerika, seine überaus verstörende Zeit als Schauspielschüler auf der Otto-Falkenberg-Schule in München oder die erfolglosen Jahre in der deutschen Theaterprovinz. Dabei erzählen diese Bücher mit ihrem traurigen Witz zugleich immer auch von jenen Verlusten, die ein Menschenleben kennzeichnen, den Verlusten von Menschen, Unschuld, Illusionen. Dass der heute so überaus erfolgreiche Joachim Meyerhoff darüber nicht seine fast kindliche Lust am Spiel verloren hat, das vor allem wohl zeichnet die Kunst des Schauspielers und Schriftstellers aus, auch wenn er selbst noch immer an ihr zweifelt.
So die Selbstdefinition dieser beiden Berufe so als wirkliche Überzeugung, dazu hadere ich dann doch oft zu sehr damit. Und meine Kinder sagen zu mir, das mag ich immer sehr gerne, wenn ich zu einer Vorstellung gehe, sagen sie, spiel schön. Also man hat es irgendwie noch nicht wirklich aus dem Sandkasten geschafft.
Joachim Meyerhoff, er bekommt den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises. Ein ausführliches Gespräch mit dem Schauspieler und Schriftsteller können Sie am Sonntag um 16.05 Uhr hier auf Bayern 2 hören. 1:1 der Talk wiederholt eine Sendung von 2016. Wer die Bayerischen Buchpreise 2019 in den Kategorien Belletristik und Sachbuch bekommt, können Sie live miterleben. Bayern 2 überträgt die Jurydiskussion samt Verleihung heute Abend ab 20.05 Uhr. Und eine Zusammenfassung gibt es natürlich morgen bei uns hier in der Kulturwelt. Der Überraschungsangriff der Japaner am 7. Dezember 1941 auf Pearl Harbor wurde für die USA zu einem nationalen Trauma. Vergleichbar der emotionalen Schockwelle, die 60 Jahre später die Terroranschläge von 9/11 auslösten. Hierzulande weniger bekannt, aber für die Überwindung des Traumas von Pearl Harbor entscheidend, war die Seeschlacht um die Midway-Inseln. Im Juni 1942 gelang den Amerikanern hier ein entscheidender Schlag gegen die japanischen Truppen. John Ford drehte damals mit an Bord eines der US-Kriegsschiffe einen Dokumentarfilm, der vor allem Propagandazwecken diente. Jack Smite brachte dann in den 70ern einen Spielfilm ins Kino, prominent besetzt mit Henry Fonda, Charlton Heston und Robert Mitchum als glorreiche Kriegshelden. Jetzt hat sich Roland Emmerich des Stoffes angenommen. Christian Alt über Midway für die Freiheit.
Na dann, Murray. Jetzt geht's.
In der Pressevorführung zum Kriegsdrama Midway ist etwas passiert, was eigentlich selten passiert. Es wurde gelacht. Todesmutige Bomberpiloten stürzen sich auf Kampfschiffe? Lachen. Eine Witwe trauert um ihren Mann? Lachen. Einer unserer Helden wagt einen Sprung von einem brennenden Schiff aufs nächste? Lachen. Das ist natürlich bitter. Erst einmal für mich, der sich alle Mühe gibt, Roland Emmerichs Kriegsfilm ernst zu nehmen, obwohl rechts von mir gegiggelt wird. Und natürlich für Roland Emmerich selbst. Denn Midway will ernst genommen werden. Emmerichs populärster Film, Independence Day, hat sich nie geschämt für das, was er ist. Banales Popcorn-Kino mit wuchtigen Effekten. Midway will aber mehr. Er will eine ernste Geschichte erzählen über mutige Piloten, die im Juni 1942 den Krieg im Pazifik drehten.
Passen Sie auf, ich habe genug von den ewigen Winkelzügen. Die Marine, scheiße, das ganze verdammte Land, zählt jetzt auf uns. Ich brauche meine besten Männer auf den richtigen Posten. Also, Sie werden vom Stellvertreter zum Kapitän der Bomberstaffel 6. Viel Glück euch beiden.
Da wäre zuerst einmal Bomberpilot Dick Best. Er ist ein Held, wie er in jedem Emmerich-Film vorkommen könnte. Kompetent, ein bisschen arrogant, aber dann doch empathisch. Dick Best ist natürlich derjenige, der in der entscheidenden Schlacht die entscheidende Bombe wirft. Best ist ganz klar unser Protagonist, wobei Emmerich multiperspektivisch erzählt. Neben Best wäre da noch der Nachrichtenoffizier Edwin Layton. Er ist dafür verantwortlich, die Strategie der Japaner zu entschlüsseln. Und Laytons Gegenpart, Admiral Yamaguchi, der versucht, die Amerikaner aus dem Pazifik zu vertreiben. In einem Interview mit dem Spiegel hat Roland Emmerich gesagt, wer heute einen Kriegsfilm dreht, bei dem am Ende nur die eine Seite jubelt, macht nicht den richtigen Film für unsere Zeit. Und ja, Emmerich widmet sich tatsächlich ausführlich der Seite der Japaner. Immer wieder schalten wir rüber zur Gegenseite, sehen ihnen beim Taktieren zu. Aber nur, weil man was vom Gegner sieht, heißt das nicht, dass beide Seiten gleichberechtigt sind. Das verhindert unter anderem die chinesische Koproduktion. Emmerichs Film wird zum Teil aus China finanziert, was vermutlich der Grund dafür ist, dass ein völlig losgelöster Handlungsstrang plötzlich in China spielt. Hier werden die Gräuel gezeigt, die das japanische Imperium während des Krieges den Chinesen angetan hat. Von der vorgeblichen Objektivität ist hier nichts mehr übrig.
Ich meine, jeder weiß, dass bald was Großes kommt. Wir sprechen von ein paar Dutzend Maschinen gegen die ganze japanische Flotte. Wenn wir verlieren, gehört ihnen der Pazifik. Dann überfallen sie die Westküste. Seattle, San Francisco, Los Angeles werden brennen. Und der verdammte Krieg dauert 10 Jahre.
Auch die Frage des Wieso wird im Film nur angeschnitten. Amerikaner und Japaner fliegen heiße Gefechte über den Pazifik, zerstören ganze Atolle. Die Sinnlosigkeit eines offenen Kriegs im Pazifik, wo man nur virtuell Land gewinnen kann, wird kaum transparent. All das wäre ja noch zu verschmerzen, wenn Midway gutes Actionkino wäre. Aber Dick Best und seine Bomberkollegen sind so unnahbar, dass einem das Mitfühlen wirklich schwer gemacht wird. Selbst die Effekte, die Explosionen, die ratternden Kanonenboote können diesen Film nicht retten. Emmerich wollte packende Action mit echten Helden. Herausgekommen ist leider nur mittelmäßiges Kino. Anders als meine Kollegen habe ich nicht gelacht, stattdessen hatte ich ein Gefühl, das noch viel schlimmer ist. Vollkommene Gleichgültigkeit.
Midway für die Freiheit von Roland Emmerich ab heute im Kino. Es ist 8.43 Uhr. In München tagen in dieser Woche Holocaust-Forscher aus aller Welt. Den Fachkongress Lessons and Legacies of the Holocaust gibt es bereits seit 3 Jahrzehnten, aber heuer findet er erstmals außerhalb Nordamerikas statt. Frank Bajor ist Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München, eine der Institutionen, die die Tagung ausrichtet.
Zu Gast in der Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton-Gespräch.
Herzlich willkommen in der Kulturwelt, Herr Bajor.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Mit dem Ortswechsel des Kongresses von Nordamerika nach Europa, haben Sie vorab erklärt, geht auch ein Perspektivwechsel einher. Es leuchtet einerseits ein, in München gerade einst, Hauptstadt der Bewegung, vor den Toren gab es das KZ Dachau. Andererseits ist es bei Holocaust-Forscherinnen und Forscher ja doch so, dass die wahrscheinlich schon mal eine Gedenkstätte erlebt haben, also kein Defizit an unmittelbarer Anschauung haben, was vielleicht bei manchen Geschichtsleien der Fall ist. Wieso tun sich dennoch auch für Fachleute neue Blickwinkel auf, wenn man die Tagung hier abhält?
Ja, wir haben ja sehr lange von einer sogenannten Amerikanisierung des Holocaust gesprochen, weil das Paradigma einer weltweiten Erinnerung an den Holocaust sehr stark von Nordamerika ausgegangen ist. Nun ist aber der Holocaust ja sehr viel enger mit der europäischen Geschichte verbunden, mit dem Aufstieg und der Radikalisierung des Antisemitismus in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, dem Aufstieg von Weltanschauungsdiktaturen wie dem nationalsozialistischen Deutschland, von autoritären Regimen, die schon vor dem Holocaust antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen haben, sodass sich die Forschung eigentlich mittlerweile konsequent europäisiert hat. Und da liegt es natürlich auch nahe, durch einen Ortswechsel das auch zu unterstreichen. Vor allem ist es ja auch wichtig, dass die vielen Forscherinnen und Forscher aus Osteuropa, die oft nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen und deswegen die Kongresse in den Vereinigten Staaten oft nur schwer besuchen konnten, dass auch die in den internationalen Diskurs, vor allem zwischen Nordamerika, Europa und Israel, eingebunden werden.
Und nochmal einen Schritt zurück, diese Amerikanisierung der Holocaust-Forschung, wie sah die aus und was war möglicherweise nicht so ideal an der?
Ja, die Amerikanisierung dieses Themas zielte sehr stark darauf ab, an den Holocaust zu erinnern, um damit zugleich in der politischen Gegenwart auf die Notwendigkeit der Einhaltung von Menschenrechten, der Einhaltung von Minderheitenrechten.
Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist.
Aber es war natürlich mit einer gewissen Tendenz zur Universalisierung verbunden. Also der Holocaust ist dann nur eine Art Lehrstück, um auf bestimmte andere Dinge hinzuweisen. Während wir hier in Europa, wie gesagt, also mit dem Holocaust und dieser konkreten Geschichte, wir reden ja auch von der Ermordung der europäischen Juden, hier viel enger verbunden sind. Und für uns ist das von daher ein sehr viel engeres historisches Thema, das hier von einer ganz anderen Relevanz ist.
Nun leben wir in einer Zeit, in der es Politiker gibt, die vom Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande schwadronieren und den Nationalsozialismus als Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte banalisieren. War das auch ein Gedanke, dagegen ein Zeichen zu setzen, indem man den Kongress hierher holt?
Das war jetzt kein unmittelbares Motiv für uns, aber es ist natürlich in dem Sinne auch für uns jetzt im Kongress und während des Kongresses Anlass, uns mit diesen Tendenzen auseinanderzusetzen, die es ja beileibe nicht nur in Deutschland gibt. Denken Sie an manche Regierungen in Osteuropa, die nationalistische Geschichtsnarrative propagieren, in die eigene Nation immer nur als Heldenopfer und Märtyrer vorkommt.
Das heißt, Sie wollen auch speziell dort die kritischen Historiker, die es noch gibt und die oft unter Druck sind, stützen und fördern.
Ja, deswegen haben wir Sie auch zu diesem Kongress eingeladen und als Zentrum für Holocaust-Studien unterhalten wir auch ein Gastwissenschaftlerprogramm und laden die Kolleginnen und Kollegen, die sich oft ohne politische Unterstützung in ihren Ländern bewegen müssen und oft unter massivem Druck stehen, auch zu uns ein, ihre Forschung mit uns zu diskutieren. Das ist das, was wir eigentlich machen können, um kritische Forschung dort auch zu stützen.
Man hat ja das Gefühl, dass wir schon mal weiter waren in der Aufarbeitung der Geschichte. Befällt einem da auch als Forscher ab und zu die Ohnmacht?
Ja, wir dürfen uns natürlich auch keine Illusionen machen, dass wir als Forscher etwa Geschichtsbilder der breiten Masse der Bevölkerung stark prägen, die viel stärker durch Filme, Fernsehaufnahmen, durch Medien, durch Erzählungen aus dem Elternhaus, im Freundeskreisen beeinflusst sind, während wir als Forscher da unsere dicken Bücher schreiben mit den vielen Fußnoten. Das ist sowieso klar, da sind die Begrenztheiten da. Ich denke nicht, dass wir jetzt diesen Entwicklungen ohnmächtig gegenüberstehen. Im Gegenteil, ich verspüre bei allen Kollegen eine ganz starke Motivation, auch angesichts dieser Tendenzen dagegen zu halten. Das ist ja auch Teil dieses Kongresses und unserer Diskussionen, dass wir uns dieser Herausforderung durch den Rechtspopulismus in Europa und weltweit auch aktiv stellen und darüber beratschlagen, wie wir damit umzugehen haben. Und das muss immer sein, eine Mischung aus klarer Zurückweisung von Simplifizierungen und Fälschungen und Verkürzungen der Geschichte. Und ein Zurück zu nationalistischen, primitiven Geschichtsbildern kann es nicht geben. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch natürlich fragen, also sind die Themen, die wir jetzt diskutieren und die uns beschäftigen, sind die eigentlich auch immer adäquat in der Vermittlung dargestellt worden? Und was können wir tun, um unsere Botschaften besser an den Mann und an die Frau zu bringen?
Zu Anfang Ihrer Antwort haben Sie von Filmen gesprochen. Da komme ich auch wieder auf Amerikanisierung, nicht nur in der Holocaust-Forschung. Amerika ist auch prägend in der Populärkultur. Viele Menschen wissen das, was sie über den Holocaust wissen, aus Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Schindlers Liste. Gerade haben wir in der Sendung über Roland Emmerichs Weltkriegsdrama Midway berichtet, verwandtes Thema, ebenfalls zur Kinounterhaltung geworden. Welche Gefahren sehen Sie in dieser Form der Geschichtsverarbeitung und vielleicht auch welche Chancen?
Also die Gefahr besteht, dass wir so eine Art reduzierte Holocaust-Ikonografie entwickeln, in der gewissermaßen das Wissen um den Holocaust oder die Bilder, die da bei uns im Kopf entstehen und bestehen, ausschließlich aus denselben Bestandteilen bestehen, meist abgeleitet aus der Welt der Konzentrationslager. Wachtürme, Baracken, Zäune, Krematorium. Nun haben aber Großteil der Holocaust-Opfer nie ein Konzentrationslager von innen gesehen. Das wissen die wenigsten. Und es gibt ganz andere Realitäten dieses Völkermordes auf diesen zahlreichen Killing Fields im Osten, wo dann nicht eine bürokratische, perfide Maschinerie des Tötens am Werk war, sondern brutale Massaker, Improvisation, Chaos, all diese Elemente gehören auch zur Geschichte des Holocaust. Und für uns als Forscher müssen wir eben auch immer darauf hinweisen, dass diese Geschichte durchaus viel komplexer gewesen ist als in dieser Reduktion.
Soweit die problematische Seite, ja. Aber die Chancen, gibt es auch Chancen?
Die Chancen bestehen natürlich darin, dass also über entsprechende populäre Filme das Interesse geweckt wird für eine weitergehende Beschäftigung mit der Thematik. Der Film Schindlers Liste ist ja ein schönes Beispiel dafür, weil er in Krakau zum Beispiel dazu geführt hat, dass in der ehemaligen Schindlerfabrik ein wunderbares Museum eingerichtet wurde über die Geschichte dieser Stadt. Museum, das stark von Touristen auch aufgesucht wird, die sich sonst mit dieser Thematik gar nicht beschäftigt hätten. Und Steven Spielberg hat über seine Spielberg Foundation ja über 50.000 lebensgeschichtliche Interviews mit Holocaust-Überlebenden finanziert, die heute zum großen Teil schon nicht mehr leben. Und das ist ein Schatz für die Forschung, von dem wir noch jahrzehntelang zehren werden. Auch das ist ein positiver Effekt solcher Darstellungen.
Das sagt Frank Bajor, Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Der Kongress Lessons and Legacies of the Holocaust geht heute zu Ende. Schönen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Eigentlich ist das ja ein Trennungslied. Good Riddance von Green Day. Auf Deutsch bedeutet der Songtitel so viel wie Auf Nimmerwiedersehen. Frontman Billy Joe Armstrong schrieb das Lied aus Frust, als eine Freundin ihn verließ. In den USA indes ist Good Riddance zu einem beliebten Song auf Schulabschlussbällen geworden. Klingt nach einem grotesken Missverständnis. Fast so bizarr, als wollte man aus der Musik der Punk-Rock-Band ein Musical basteln. Ist allerdings wirklich passiert. Sogar unter tatkräftiger Mithilfe von Armstrong, der 2009 mitwirkte, das Green Day-Konzeptalbum American Idiot für die Bühne zu adaptieren. Diese Musical-Fassung ist seit gestern im Münchner Prinzregententheater als Produktion der Bayerischen Theaterakademie zu sehen. Peter Jungblut war bei der Premiere.
Das Beruhigende zuerst. In Amerika hat sich in den letzten 50 Jahren wenig geändert. Das Betrübliche daran, die Vorstädte schwanken immer noch zwischen Heroin und Heroismus, zwischen Betäubung und patriotischem Rausch, zwischen Drogen und Vaterland oder anders ausgedrückt, die einen träumen von Amerika, die anderen glauben dran. Das war schon das große Thema im Flower Power Musical Hair, das 1967 bekanntlich ohne jede Handlung auskam und einen Song an den anderen reihte. Es ging nicht um eine Geschichte, sondern um das Lebensgefühl der jungen Generation, was auch für American Idiot gilt. 2010 wurde das Musical ein paar hundert Mal durchaus erfolgreich am Broadway aufgeführt mit der Musik der amerikanischen Post-Punk-Rockband Green Day. In American Idiot geht es um die reaktionäre Provinz, seichte Medien, die Schlachtfelder der Antiterrorkriege, die Hoffnungslosigkeit der Jugend, den Boulevard of Broken Dreams oder in der deutschen Textfassung an der Theaterakademie August Everding um die Scherben meiner Träumereien. Choreografin Stefanie Erb hat in diesem Fall wohl mehr zu tun als Regisseur Johannes Reitmeier, der im Hauptberuf Intendant des Tiroler Landestheaters in Innsbruck ist. Denn in einem Musical fast ohne Sprechtext wird natürlich viel, eigentlich durchgängig, getanzt. Und das machen die Studenten der Theaterakademie im Münchner Prinzregententheater über die gut 90 Minuten hinweg mit geradezu beneidenswerter Energie. Ausstatter Michael Zimmermann steckte alle in schwarz-graue Grunge-Klamotten, den Depri-Look der Jahrtausendwende zwischen Schmuddelalarm und morbidem Schick. Kein Wunder, dass Hauptdarsteller Johnny gern das Duschen vergisst und mit einem Strick um den Hals unterwegs ist. Edward Serban sieht dabei so überschminkt aus wie Johnny Depp in den piratenverseuchten Gewässern der Karibik, ist aber nicht ganz so cool. Muss er auch nicht, denn seiner Welt sind die Abenteuer längst ausgegangen. Johannes Reitmeier inszeniert diesen Abgesang auf Amerikas Vorstädte sehr rasant, so schnell und bewegt, dass der Abend keinesfalls hätte länger dauern dürfen, ohne zu langweilen. Denn die Musik von Green Day ist über 90 Minuten doch sehr einförmig, scheint nur Songs mit und ohne akustische Gitarre zu kennen, wobei die Zahl der Akkorde punktypisch eher begrenzt ist. Da bot Hair seinerzeit doch etwas mehr rhythmische Abwechslung. Allerdings spielte die Progressive-Metal-Band Vanden Plas mit überraschend viel melodischer Leidenschaft und durchaus gebremstem Furor, sodass der Punk doch sehr mehrheitsfähig klang. Frontmann Andy Kunz, der auch schon mal als Judas in Jesus Christ Superstar auf der Bühne stand, war als drogendealender heiliger Jimmy besetzt, als Schutzpatron für Verweigerung und Rebellion. Leider hatte er bei der Premiere Mikrofonprobleme. So begleiteten die Zuschauer drei Jungs durch ihre turbulenten Leben. Johnny zieht es zur Heroinspritze, Tani zur Armee, Will in seine kleinbürgerliche Ecke mit Frau und Kind. Und alle fragen sich am Ende, ob es das war, das Leben. Insgesamt begeisterter Beifall für eine melancholisch-fetzige Rockrevue.
Green Days, American Idiot. Bis zum 14. November zeigen Studierende der Bayerischen Theaterakademie August Everding das Musical in Koproduktion mit dem Tiroler Landestheater sowie dem Symphonieorchester Innsbruck im Münchner Prinzregententheater.